Ja, herzlich willkommen bei Bright New Future zum zweiten Teil mit Olli Hammerstein, unserem Gasthost Martin Zielinski. Gasthost, ich habe Probleme mit dem Wort Gasthost.
Sag doch einfach anderer Host.
Anderer Moderator.
Oder so.
Er komplett Martin. Deutsch.
Genau.
Er Martin.
Ja. Der Martin, ne? Der auch den Podcast 12 Plus macht von 12 Minutes.
12 Plus.
12 Plus.
Ja, wir müssen schon ein bisschen Englisch bleiben, ne? Was ja damit angefangen hat.
Ja, das irgendwas genau. Ist immer. So, wir waren zuletzt stehen geblieben bei dem Thema Digitalisierung im ersten Teil. Und welche Herausforderungen gehen denn damit einher? Mit der Digitalisierung, digitale Transformation, das hört man heute an jeder Ecke und jeder quatscht darüber, weil es sich irgendwie nett anhört.
Auch die Politiker nutzen die Wörter.
Aber man hat, ja, die Politiker, die sind ja ganz vorne. Aber
postzyklisch.
Das heißt ja, bloß weil man das Wort kennt, heißt es ja nicht immer zwangsläufig, dass man das Thema auch versteht. Was gehört dazu, um das Thema digitale Transformation zu durchdringen, zu verstehen oder vielleicht auf sich selber für seine eigenen Zwecke auch
anzuwenden? Was muss man sich vorbereiten, ist, glaube ich, wenn man sich überlegt, in die Richtung.
Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht fange ich mal so aus einer ziemlich großen Flughöhe an. Also zum einen ist es so, natürlich kann man das Thema Digitalisierung und digitale Transformation in verschiedene, fast schon abgegrenzte Teilbereiche zerlegen. Da geht es um Projektmanagement-Methodiken, da geht es um Personalentwicklung, da geht es um neue Vertragsmodelle, da geht es um
Recruitment
unter anderem. Genau, da geht es auch um die Frage letztendlich, wie sieht mein Produktportfolio aus, wie erweitere ich das horizontal, wie erweitere ich es lateral. Das sind alles so Facetten, die kann man zunächst mal für sich betrachten und teilweise auch lösen. So Projektmanagement-Seminare kann man aus dem Katalog buchen, man findet gute Trainer am Markt, dann hat eine Projektmanagement-Abteilung, ein PMO, grundsätzlich verstanden, wie es geht. Und dann kommt die knallharte Realität, denn tatsächlich müssen all diese unterschiedlichen, jetzt von mir bewusst erstmal getrennten und auch unvollständig genannten Bereiche, die müssen eigentlich im Rahmen der digitalen Transformation zusammenarbeiten. Und das ist neu.
Bisher also die Menschen.
Die Menschen, ja. Aber auch die verschiedenen Lines of Business. Mhm. Das hat bisher selten so stattgefunden. Also man kennt eigentlich aus den 80ern die Einteilung nach Porter in primäre und sekundäre Wertschöpfung. Primäre Wertschöpfung sind, ich bin Automobilhersteller, was ist mein Primärprodukt? Ich stelle Automobile her in der großen Produktpalette. Und ich habe dann sekundäre Wertschöpfung wie HR, wie IT, wie Marketing, wie Sales, die mir helfen, mich auf mein Kerngeschäft, sprich auf die primäre Wertschöpfung zu konzentrieren. Und in der digitalen Welt gibt es diese Trennung in A und B oder in 1A und 3B einfach nicht mehr. Es ist undenkbar, neue digitale Produkte zu entwickeln, ohne nicht das Marketing fest mit einzubeziehen oder in der Personalbeschaffung, im Personalmanagement auf genau die High Potentials am Markt zu achten, die das agile Mindset haben, die verstehen, was digitale Dienstleistungen und Produkte eigentlich bedeuten. Das muss saumlos ineinandergreifen. Eigentlich muss da ein Kraftschluss über alle Ebenen und alle Dimensionen stattfinden. Und das macht die digitale Transformation ganz besonders spannend, also wirklich herausfordernd spannend, aber halt auch kompliziert.
Ich glaube, so ein Oldschool-Controller, der würde jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen, weil er sich gerade überlegt, Mist, ich kann die ganzen Kostenstellen gar nicht mehr auseinander trennen. Ja, also Profit Center intern sind ja so nicht mehr in der alten oder Oldschool-Welt gar nicht mehr zu betrachten.
Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, dass die Wahrnehmung nach außen ist ja immer, du hast auf der einen Seite die große Holding, den Konzern, den riesengroßen Dampfer, der praktisch schwer von der Spur abzubringen in eine Richtung fährt. Und auf der anderen Seite hat man die ganzen Startups, die kleinen Speedboats, die wild durcheinander fahren in alle verschiedenen Richtungen. Das Idealmodell für die Konzerne, die ja sich mit der digitalen Transformation beschäftigen, ist, wie kriege ich meine Strukturen wieder so hin, um letztendlich zumindest auch schnellere Boote zu schaffen, die idealerweise in eine ähnliche Richtung fahren. Ja. Da verstehe ich ja uns als Mittelständler, die in der IT unterwegs sind, eher als Mittelsmänner zwischen diesen beiden Parteien, die das ganze Thema verstehen, durchdringen müssen, inwieweit.
Das ist richtig. Also auch da sind wir hatten das ja schon im ersten Teil des Podcasts, Plattformintermediäre, da sind wir nämlich tatsächlich eigentlich als IT, Kreativagenturen, Dienstleister, Projektspezialisten, eigentlich genau der Brückenpfeiler zwischen zwei verschiedenen Lagern. Also in der Old Economy, die eher noch traditionelle Organisationsformen kennt, große Produktlinien, die über Jahre hinweg entwickelt werden, die schnell mal alle an die Hinterachse oder der Tür klang, beim Einschlagen der Tür schnell mal sechsstellige Millionenbeträge kosten. Das ist sozusagen das eine Bild einer Wirtschaftsordnung, könnte man sagen, einer gewachsenen Wirtschaftsordnung, einer Produktidee, einer Produktcompany. Und auf der anderen Seite haben wir die jungen Wilden. Mein Lieblingsbild ist ja immer noch Kapuzen und Goldknöpfe. Und eigentlich ist es, verstehe ich das auch als Mittelständler, dass wir Kapuzen und Goldknöpfe stärker zueinander bringen, weil wir genau eben...
Wir das ist dann New und Old Economy, richtig? Kapuzen sind dann die Hipster,
das sind die Startups. Und der andere ist der Manschettenknopf.
Genau. Und Manschetten sind dann die alte Riege, die Pfeffersäcke.
Genau. Achtung, Achtung, Werbeblock. Auf der Solutions Hamburg holen wir genau diese Extreme auch ganz bewusst in Formate zusammen.
Bei 12 Minutes machen wir es auch.
Bei 12 Minutes machen wir es
auch. Ja, stimmt. Ich hatte auch schon goldene Manschettenknöpfe sitzen im Podcast.
Werbeblock zu Ende. Genau. Also noch darauf zurückzukommen. Wir selber als Mittelständler, wir entwickeln quasi genau die Produkte und Dienstleistungen, die notwendig sind, um Unternehmen im digitalen Wandel voranzubringen. Wir haben also ein ziemlich erfahrungsgesättigtes Verständnis dessen, was eigentlich an Notwendigkeiten da ist, welche Organisationsformen, wie Projekte budgetiert werden, was man besser weglässt, worauf man sich fokussiert. Das verstehen wir aus eigener Praxis heraus. Und auf der anderen Seite haben wir die jungen Startups, die die ganze Pfadabhängigkeit nicht besitzen, die Konzerne haben, die 100, 150 Jahre am Markt sind.
Klär mal ganz kurz Pfadabhängigkeit.
Pfadabhängigkeiten ist genau das, was wir gerade beschrieben haben, also oder ich beschrieben habe. Große Konzerne haben ein gewachsenes Produktportfolio, gewachsene Aufbau- und Ablauforganisationen und sind deshalb eher wie ein Supertanker, der bei Wetter- oder Kurswechseln eben einen relativ großen Wenderadius hat. Er hat einen, das muss man ganz klar sagen, und dann auch einen mit Macht, aber im Vergleich zu einem Startup, die Metapher ist das Schnellboot, eben nicht einen von wenigen Metern, sondern ich glaube, die großen 400 Meter langen Schiffe, die haben einen Wendekreis von, ich weiß nicht, 1,5 bis 2 Kilometern. Also das sind andere Geschwindigkeiten. Und wir reden ja von einer...
Von der Bremst fährt ja auch noch weiter.
Von der Bremst fährt auch noch weiter. Ja. Bis zu 20 Kilometer, selbst bei Halbgas. Aber das vielleicht noch mal ganz kurz.
Bist du ein Nerd?
Er hat Zahlen genannt, sieht er jetzt auf jeden Fall gut an.
Als ich meine Segelausbildung gemacht habe, bin ich schwer gekentert vor so einem Schiff. Und der Skipper hat uns das möglicherweise nicht mehr abwendbare Schicksal auf die Art und Weise in Zahlen ausgedrückt. Das bleibt dann doch hängen. Dann, also nochmal Spaß beiseite. Also Der digitale Wandel sorgt dafür, dass die Markteintrittsbarrieren für Unternehmen sinken. Und das, was passiert? Jungunternehmen, die keine Historie haben, die keine alten Produkte, keine alten Organisationsformen mit sich rumschleppen, können mit einem geringen Mitteleinsatz und hypermodernen Instrumenten, wie sie beispielsweise die IT zur Verfügung stellt, sehr schnell in Märkte einsteigen. Neue Marktsegmente entdecken, aber selbst bestehende Marktsegmente konsequent angreifen.
Das ist ja ganz interessant, weil zwei Sachen spielen da ja eine Rolle. Weil wenn ich mir so angucke, wenn man jetzt hört, junge Startups, das ist ja nicht gleichgesetzt mit dem Alter der Leute in diesen Startups. Ja, also du hast Leute in so Startups, die teilweise auf unglaublich viel Berufserfahrung zurückgreifen, sich in so liniengesteuerten Großkonzernen aber nicht mehr wohlfühlen. Auf der anderen Seite finde ich spannend, das wäre vielleicht so ein Thema, was wir auch nochmal angucken können, weil das passt so ein bisschen zu den niedrigen Markteintrittsbarrieren. Weil es da Leute gibt, die wissen, wie die Dinge funktionieren können und müssen aber nicht diese großen Sachen noch vorher machen, diesen ganzen Wasserkopf damit reindrücken und ausrechnen. Und auf der anderen Seite wäre natürlich interessant, wo wir von Kapuzenpullis und Goldknöpfen reden. Es wäre doch mal schön, irgendwie ein Bild zu haben, was passiert eigentlich, wenn so Leute aufeinandertreffen.
Dann näht man Kapuzenpullis Goldknöpfe an.
Kann sein, ja. Also ja, wir stellen uns da, also altersunabhängig würde ich es mal betrachten einfach. Ja, aber was passiert denn da in so einem Moment, wenn die so zusammenkommen, jetzt kommt ihr mit eurem Input, wie sind denn da so die Reaktionen? Können wir das kurz...
Das Thema Augenhöhe, ne?
Ja, das ist Thema Augenhöhe, genau.
Ja, dann, genau.
Genau, also es gibt keine, soweit ich das bisher wahrnehmen kann, keine typischen Kommunikationsmuster, die man jetzt hier zum Besten geben könnte, sondern ich glaube nach wie vor, es funktioniert nicht. Also der direkte Kontakt zwischen einer jungen, hippen Startup mit einer coolen Produktidee und einem Teams aus Heißsporn, das braucht man immerhin auch, um als junger Unternehmer erfolgreich am Markt agieren zu können, zu traditionellen Unternehmen und traditionellen Kapitalgebern. Die Spanne ist so groß, die müsste über viele, viele Jahre und erfolgreiche gemeinsame Produkte, Produktlinien, Services aber erst wachsen. Die Zeit hat keiner.
Die reden wir aber von einem jungen Unternehmer, der jetzt wirklich auch so ein Heißsporn ist, der vielleicht noch nicht auf so viel Berufserfahrung zurückgreift, sondern einfach eine saustarke Idee hat, die er im Markt
hat. Zweifelsohne profitiert er ja von, oder könnte er, also in einer...
Wir können auch ein Startup sein, wo einer 40 ist, ne?
Genau. Jetzt müssen wir aber Theorie und Praxis unterscheiden. Okay. In der Theorie könnte man sagen, jeder Jungunternehmer könnte froh sein, er hätte einen Mentoren, der als Wirtschaftskapitän ein traditionsreiches unternehmerisches Schwergewicht verantwortet. Und umgekehrt könnte jeder dieser schwergewichtigen Unternehmenskapitäne davon profitieren, dass ein jung, dynamischer, agiler Junggründer ihm eigentlich mal bei der Entwicklung seiner Strategie für die kommenden Jahre hilft. Und das wäre, es ist auch richtig, weil diese Kompetenzen müssen zusammen. Das Problem ist, die finden nicht zusammen. Es gibt keine gemeinsame Plattform, es gibt keine gemeinsame Basis. Und da kommen wir mit unseren verschiedenen Plattformen.
Okay. Dann wird das Bild auch deutlicher, glaube ich, ne? Also wenn man sich das so anguckt.
Also sozusagen, also für mich ist immer das Bild, wir spielen über Bande.
Mhm. Das macht auch total Sinn. Das Ding ist ja, es ist ja ganz oft so, dass du, das wird in vielen Städten auch ihr, der eine oder andere Hörer wird das kennen von seiner Stadt, es sind immer die gleichen Leute auf denselben Events. Das heißt, die Gründer untereinander, die kennen sich alle, die haben sich gegenseitig schon so nennt man es, angepitcht, ja, die kennen alle ihre Ideen. Aber die richtigen Leute, das heißt die Businesspartner, die tatsächlich Verwendung oder einen Use Case für diese Ideen hätten, okay, die sind dann nicht da, ja, die da grundsätzlich auch rein investieren könnten. Und da geht es ja letztendlich genau diese beiden Bubbles zusammenzubringen und da die Synergien, über die man auch so gerne spricht, zu schaffen und die Augenhöhe.
Ich kann den Begriff ja nicht mehr hören.
Ist egal, ich bin noch nicht ganz fertig. Das Problem ist ja oftmals, wenn die beiden Welten aufeinander, die Kapuzenpullis, die Goldknöpfe treffen, ja, die Old und New Economy aufeinander trifft, dann haben wir halt genau dieses Problem der Augenhöhe. Und eigentlich ist es ja heute so, dass der junge Gründer, der ambitionierte Gründer von der Uni kommt, noch nicht so viel geschissen gekriegt hat. Und dem Unternehmer, der schon tatsächlich einen gewissen Track Record hat, also schon ein erfolgreiches Unternehmen oder vielleicht die eine oder andere Millionen oder Schäfchen im Trocknen, dass es da das Problem gibt, dass der junge Gründer dem doch tatsächlich erzählt, wie die Welt zu funktionieren hat. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja eigentlich genau falsch rum. Also wenn überhaupt, muss man ja zumindest auf Augenhöhe reden können, beziehungsweise der Unternehmer, der schon ein bisschen was gerissen hat, zumindest irgendwie ein bisschen so ein Bierkastenhöhe höher stehen dürfen. Wie erreicht man das? Also wie kriegt man das in die Köpfe rein? Wie kann man da vermitteln? Wie kann man da vielleicht sogar als Mittelständler, als IT Digitalversteher da agieren?
Ja, also wie gesagt, meiner Ansicht nach gibt es da kein Patentrezept. Tatsächlich gehe ich immer von der These aus, und es hat sich bisher für mich auch als glücklich gefügt, dass die These so funktionieren kann, dass nämlich erstmal jede Meinung und jede Erfahrung ihren Wert hat, unabhängig davon, ob ich jetzt 30 Jahre lang erfolgreich Unternehmer gewesen bin, mein mittelständisches Unternehmen am Markt erfolgreich reüssiert oder ich jetzt den Sprung ins Ausland schaffe, glaube ich, ist die Wahrnehmung selbst eines jungen Unternehmers, der noch nicht viel Konkurrenzkampf erlebt hat, dem noch die Verhandlungsstärke vielleicht fehlt, trotzdem hat er auch Erfahrungen, Werte, Einsichten, die unschätzbar sein können. Und es kommt eben darauf an, wie man sozusagen wie bei einem guten Rezept all diese Dinge miteinander zu einem großen Ganzen fügt. Aber natürlich geht es immer darum, auch Relevanz zu schaffen. Und was man natürlich auch sehr schnell erlebt, ist, diese Inseln bleiben oft auch Inseln untereinander, weil man natürlich sich am besten untereinander versteht. Startups verstehen Startups, helfen sich gegenseitig beim Pitchen, Großunternehmer sind in ihren eigenen Zirkeln unterwegs.
Wir spielen auch manchmal Golf, ne?
Es soll da Sportarten geben, die dem Geschäft hilfreich
zur Seite stehen. So wird es ja bei Startups gesehen, ne?
Das ist hier, genau. Aber das wirklich Spannende besteht eigentlich darin, sozusagen diese Brücken zu bauen, also diese zwischen den Inseln Brücken zu schaffen, über die man gehen kann. Und auf diesen Brücken stehen meiner Ansicht nach eben Akteure, die ein Verständnis für beides haben. Die, also für mich ist das ein bisschen das Bild des Simultanübersetzers. Auf großen Veranstaltungen, wenn die UN zusammentritt und eigentlich streitbare Parteien, von denen man von vornherein weiß, wie es ausgeht, trotzdem gemeinsam Lösungen finden müssen. Und das jetzt übertragen auf einen Wirtschaftsraum, auf eine Wirtschaftsordnung, in der Jungunternehmer und Arrivierte eigentlich keine Sprache finden. Da bedarf es der Übersetzung. Mhm. Und da meine ich, kommt der Mittelstand nicht nur als Träger, als maßgeblichen Träger der gesamten Wirtschaft in Deutschland, kommt dem Mittelstand eben diese ganz entscheidende Erfahrungs- und Vermittlungsaufgabe zu. Das ist eine wirkliche Aufgabe, eine Herausforderung, und der müssen wir uns auch stellen. Das ist eine Verantwortung.
Das ist ja auch was in Zukunft auch kommen wird. Ja. Also ich glaube, was wir noch gar nicht hatten, ist, was ist denn das für die Menschen? Ja? Also wie macht das so ein Unternehmen, dass sie jetzt sich, wenn sie dann dabei sind, jetzt haben sie deinen Dienstleister, die sie angebunden haben, wie ich meine, kann ich ja nicht mit den gleichen Leuten machen meistens. Ja, wenn ich neue Wege gehe, ich muss da ja was verändern. Es muss ja irgendwas verändert werden. Oder sehe ich das falsch? Ich muss mich aufstellen. Ich denke ja an jetzt plus 3, 4.
Das heißt, es werden ja relativ viele Jobs verschwinden, auch durch die Digitalisierung.
Das ist auch
durch
Veränderung. Roboter. Das Verschwinden klingt immer so hart, ne?
Nee, bin ja noch gar nicht fertig.
Entschuldige.
Aber auf der anderen Seite werden ja auch viele geschaffen. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer das, was Google mal gemacht hat. Die sind auf den Markt gekommen. Und seitdem es Google gibt, gibt es SEO-Leute. Ja, Suchmaschinenoptimierer. So, den gab es vorher nicht. Das ist aber eine neue Jobnische. Die Nische ist auch relativ breit. Das machen inzwischen relativ
viele. Aber es sind ja bestehende Menschen. Jetzt reden wir schon wieder ein bisschen von zu doll neu.
Das ist aktuell, klar. Aber in Zukunft wird es ja auch so sein, dass es neue Menschen geben muss, die halt genau diese Themen adressieren, die dabei helfen, Konzernen diese Herausforderung der Digitalisierung anzunehmen und letztendlich auch sinnvoll umzusetzen. Braucht es da, kriegt man das mit der Workforce, die man sowieso schon hat, hin? Bedarf es da Schulung oder muss ich da tatsächlich Leute aus Startups von irgendwoher holen, die mir dabei helfen?
Ja, es ist natürlich wie immer so der Methodenverbund, würde man sagen. Aber zum einen muss man erstmal sagen, die Wirtschaftsordnung, in der wir heute leben, ist ja auch nicht seit 50, 60 Jahren so, wie sie ist, sondern die ist ja im permanenten Wandel unterlegen. Es fallen immer wieder Jobs, ganze Rollenprofile weg und es werden neue geschaffen. Das ist natürlich im digitalen Wandel auch nicht anders, aber der digitale Wandel und die hohe Transparenz, die dieser Prozess hat, führt natürlich jetzt auch zu einem deutlich stärkeren Bewusstsein, wie schnell sich auch Märkte und damit dann Unternehmen und wiederum Arbeitsplätze und Rollen verändern. Und ich glaube schon, dass wir da in einem nicht ganz disruptiven, aber doch in einem gravierenden Wandel unterwegs sind. Und das kann man gleichermaßen als Chance wie als Risiko sehen. Und der Vorstandssprecher der Telekom, Timotheus Höttges, hat das zum Beispiel durchaus beschrieben als: die digitale Transformation schafft es auch, Kapazitäten für neue kreative Leistungen freizusetzen, die bisher mit Standard-, Feld-, Wald- und Wiesentätigkeiten eigentlich verschwendet sind. Also ja. Ich sehe das durchaus. Natürlich, es werden Menschen auf der Strecke bleiben, das ist immer so. Und es werden neue Jobs geschaffen und auch die werden unter Umständen prekär sein. Da gibt es ja jetzt auch erste Beispiele bei Airbnb und anderen, wo man sagen kann, da entstehen auch Niedriglohnrollen im digitalen Geschäftsumfeld. Das wird uns auch eine Weile lang begleiten, aber es ist halt an uns sozusagen auch das Richtige zu tun. Und wir sind Unternehmer und wir sind Gestalter und wir müssen letztendlich gucken, dass wir die Balance finden zwischen wirtschaftlichem Erfolg, aber auch einer sozialen und auch einer ethischen Verantwortung.
Wollte ich gerade sagen, das ist unternehmerische Verantwortung ist ja, sich auch um die Menschen zu kümmern, die ich gerade habe. Ja, nur weil er wegfällt, kann ich ja nicht sagen Tschüss.
Genau. Und das führt mich eigentlich in die Frage von Olli, was kann man eigentlich tun? Sind es ein paar Schulungen? Kriege ich eigentlich mein Personal transformiert oder nicht? Und das ist das, was ich mit dem Methodenverbund gemeint habe. Alle Modelle und alle Transformationen haben ihre Grenzen. Und ich habe immer gute Erfahrungen damit gesammelt, dass es sich lohnt, sozusagen impulsierende Initiatoren von außen reinzuholen.
Zum Beispiel?
Als Berater, also in Richtung zum Beispiel agile
Spezialisten für so ein Thema.
Genau, okay. Spezialisten für ein Thema, die quasi, die schon von der Idee geleitet sind, wie durch Toyota sich irgendwann später 80er Jahre Toyota Production System aufgestellt hat, weg von der typischen Aufbau- und Ablauforganisation hin zu Produktlinien. Und in der Produktlinie ist plötzlich jeder wichtig. Selbst der Mann am Band, der mit Gideco, mit der Leine jederzeit die gesamte Produktion anhalten kann, wenn er feststellt, dass ein Fehler in Serie geht, weil jeder Rückruf teurer wird, hält er lieber die Linie an. Das sind Paradigmenwechsel.
Und was ist diese Kaizen und was
hier? Nee, das ist nicht Kaizen, also Gideco
heißt das nicht, aber sie auch das.
Das wäre eher in Richtung kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ja. Aber tatsächlich entsteht eigentlich hier so etwas, entsteht im Prinzip immer, also man braucht ich glaube, damit das funktioniert, braucht man Perspektivwechsel. Und wenn man, und das ist das, was ich vorhin mit Pfadabhängigkeit meinte, wenn man zu lange in seinen eigenen Produkten und Produktentwicklungen drinsteckt und in seiner Ablauforganisation, Aufbauorganisation, dann verliert man irgendwann die Fähigkeit, sich nochmal von außen zu betrachten. Und diese Fähigkeit...
Betriebsblind
ist so der gängige Begriff. Mhm. Und man sagt ja, unsere kulturelle Wiege Europa fängt ja im alten Griechenland an. Und warum ist das so? Es gibt viele Gründe, Mathematik, Philosophie. Aber ein ganz wesentlicher Grund war, dass die Griechen zum ersten Mal eine schmale Schicht Reichtum besaß und in der Lage war, nicht zu arbeiten und zu reisen. Und die sind dann im ganzen Mittelmeerraum gereist und haben sich viele Jahre lang in Italien anderweitig niedergelassen, sind dann zurück und haben quasi die eigene Kultur, das eigene Land, die eigene Politik wie aus den Augen eines Fremden betrachtet. Und dieser Perspektivwechsel, der löst plötzlich eine Reflexion aus und der entdeckt plötzlich etwas. Also da entstehen ungeahnte Möglichkeiten im Alltag, die man sonst gar nicht wahrnehmen würde.
Ja, weil ja, wie du schon gesagt hast, vorhin eine andere Flughöhe eingenommen hat.
Ne? Andere Flughöhe
so und ich glaube, und so.
Genau, und dieser Perspektivwechsel, das ist das, also wenn ich das programmatisch fassen würde, würde ich sagen, der Perspektivwechsel ist der Schlüssel zum Erfolg jetzt in den nächsten Jahren im Wirtschaftsraum, in der digitalen Transformation.
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, nicht? Weil ich war mal nach meinem Studium bin ich nach Indien gegangen, so ein Jahr lang. dann kam ich wieder und habe doch einige Sachen ein bisschen anders gesehen. Vielleicht auch ein bisschen lockerer. Das ist grundsätzlich Perspektivwechsel, müsst ihr unbedingt mal in Erwägung
ziehen. Das ist ein Bild. Ich saß in Australien, habe geguckt, wie weit es nach Hause ist und habe dann entschlossen, ich gehe aus dem Konzern raus.
Vielleicht noch mal ganz kurz, um das mit dem Perspektivwechsel vielleicht noch mal in die Kurve zu kriegen. Mein Credo lautet, sucht euch einen guten Coach, sucht euch jemanden, der Perspektivwechsel mit euch schafft. Oder seid selber jemand, der Perspektivwechsel für andere schafft. Das ist ganz, ganz wichtig. Da werden ungeschöpfte Potenziale, also da geht es gar nicht darum, gleich neue Märkte zu erschließen oder Mitarbeiter stärker zu drillen oder Kosten zu senken in einzelnen Produktlinien. Da geht es darum, ungeschöpfte Potenziale in Unternehmen und in Köpfen zu finden. Und da schlummert noch eine Menge.
Aber welche Implikationen hat das in Zukunft für die Führung? Was muss?
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil natürlich Führung hat einen starken Wandel, ähnlich wie auch das Thema Unternehmung, Produktmanagement etc. erfahren. Und wir reden eigentlich von einer neuen Generation von Führungsinstrumenten und Führungsstilen. Zum einen haben wir ganz stark jetzt situative Führung. Das ist meiner Ansicht nach die Grundvoraussetzung dafür, dass wir variabel auf unterschiedliche Gegebenheiten reagieren können. Mal müssen wir am Markt kurzfristig entscheiden und da muss es dann manchmal auch die Hierarchie folgen, weil es notwendig ist, weil es da um
das Ruder rumgerissen. So.
Um unternehmerische Risiken geht, auch ja. Die den Bestand des Unternehmens unter Umständen gefährden können, da muss dann manchmal einfach auch, das ist immer, ich habe dieses 90-10-Modell, in 10% der Fällen muss das reibungsfrei funktionieren, da muss es auch einen Durchgriff geben können, selbst in den modernsten Organisationsformen, aber in den anderen 90% müssen wir eigentlich einen Rahmen schaffen, in dem unsere Talente, unsere Mitarbeiter in der Lage sind, eben konsequent neue Ideen zu schöpfen und zu denken. Und das bedeutet in Konsequenz eben als Führungskraft, als Führungspersönlichkeit, dass man sich deutlich stärker zurücknimmt als früher, dass man viel, viel stärker kooperativ arbeitet, wesentlich stärker anderen Raum gibt, aber den Rahmen schafft und die Regelwerke, und die müssen ganz gering sein und einfach und die müssen möglichst wenig Hemmend sein, die festlegt. Und dass man aber auch so Spielregeln wie ich sie jetzt für mich persönlich, für meinen Führungsstil beschrieben habe, dieses 90-10-Modell, das muss transparent sein. Und das muss im Zweifelsfall, wenn so eine Ansage kommt, steht als erstes in der E-Mail drin, das ist jetzt ein 10%-Fall.
Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja? Wie übermittle ich das an die Leute? Ja? Also die müssen ja dann verstanden haben, dass ich das so mache, ne? Und dass Entscheidungen getroffen werden müssen.
Genau.
Du bist ja auch ein bisschen, sagen wir mal, alternativ unterwegs. Das heißt, du hast in deinem Büro keinen Schreibtisch, richtig?
Nett, dass du es erwähnst. Ja.
Ja, gerne.
Genau. Nein, tatsächlich habe ich mich irgendwann dagegen entschieden, also ganz im Sinne von New Work Order, stehen in meinem Büro 2 Designstühle, 2 einfache Sofas.
Ach, Designstühle.
Designstühle. Das ist mir schon wichtig, wenn ich schon auf den Schreibtisch verzichte wenigstens.
Wir wissen ja, wer sein Nachbar ist.
Das bisschen Luxus. Nein, also ich habe mein Geschäftsführerbüro eigentlich Dual Use ausgelegt. Zum einen ist es das Genannte und zum anderen ist es quasi ein Ausweich-Meetingraum, auch eine kreative Zelle. Es gibt Whiteboards an der Wand, es gibt keinen Schreibtisch, der offenkundig ein Claim absteckt. Das ist der Geschäftsführer, da steht seine Designerlampe.
Du hast nicht diesen goldenen Kuli mit diesem lackierten Tisch?
Nein, habe ich gar nicht. Schade. Ganz im Gegenteil. Ich habe Post-its in meinem Büro liegen und viele weiße Flächen und möchte so auch Raum schaffen, für mich, aber insbesondere auch für meine Mitarbeiter, dort eben auch gemeinsam Ideen zu entwickeln. Also für mich ist das gehört auch für mich zu diesem vielfältigen Rollenmodell, das man heute braucht, einfach mit dazu.
Ja, vor allem, du hast es ja auch beschrieben, der Perspektivwechsel beginnt ja nicht dann nur erst, wenn ich einen Mentor oder einen Coach habe. Also ich kann schon durch eine räumliche Veränderung genau sowas ja erreichen. Ja? Ich setze mich jetzt auf diese Couch und dort mache ich Folgendes. Ja? Wenn ich kreativ und sehr konzentriert an etwas arbeiten will, Gott, dann gehe ich irgendeinen Kollegen bei mir im großen Space und setze mich da hin, wenn ich dann etwas fertig machen muss. Also es kann schon jeder selber viel bei sich tun und ich glaube, durch so einen Gedankenperspektivwechsel zu betreiben und zum anderen natürlich auch zu überlegen, Mensch, ich hole mal einen Mentor, ich mache das ja auch nicht selten, dass ich mal jemanden hole, kann ich einfach mal auch sehen, wo stehe ich eigentlich, was ist denn da? Ja, habe ich die Selbst- und die Fremdwahrnehmung, laufen die überhaupt richtig gerade?
Und das ist etwas, jetzt auch zum Ende hin vielleicht nochmal, auch das muss die Führungskraft der Gegenwart und der Zukunft viel, viel stärker beherrschen. Auch immer wieder diesen Rollen- und Perspektivwechsel, ganz, ganz entscheidend, weil diese neue Führung eben nicht mehr eine reine von oben nach unten, sondern eine, die auch auf Verständnis, Kooperation und Potenziale ausgerichtet ist.
Das heißt, ich muss nicht nur selbstkritisch sein, ich muss auch dafür offen sein, mich von anderen kritisieren zu lassen.
Reflektieren können.
Ja, ja, kritisieren ist ja nicht immer negativ. Ich kann ja immer positiv.
Ja.
Genau.
Mensch, dann sind wir auch schon durch.
Ach, wir machen gar keinen dritten Teil.
Nee, wir machen keinen dritten Teil. Martin, sorry, das Wochenende angesagt.
Ja, sehr gut.
Ja, Olli, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Mir auch, Martin. Danke.
Ne? Ja, Danke, Olli.
Frank ist stolz auf dich, bin ich ganz sicher, wenn er das jetzt hört.
Danke, Olli.
Danke, ihr beiden.
So, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Podcast. Euer Bright New Future Team.
Macht's gut.